Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Apropos Zukunft eines stabilen Weltfinanzsystems. Wir wollen Sie nicht davonkommen lassen, zumindest hier nicht, in dieser Diskussion. Die Schuldigen, die die Finanzkrise verursacht haben. Wir wollen wissen, warum Sie mit Ihrer Gier ein System ins Wanken brachten, das Sie selbst ernährt hat. Auf dem G20-Gipfel in London am 2. April wollen die wichtigsten 7 Industrieländer, die 12 größten Schwellenländer und die Vertreter der EU sich über die Krisenbekämpfung und Reformen des Finanzmarktes verständigen. Wir fragen nach, was kann getan werden, damit sich dieser Super-GAU nicht wiederholt? Welche Kontrollsysteme müssten eingeführt werden, damit Spielern, Zockern und Spekulanten erfolgreich Grenzen gesetzt werden? Und die schwierigste aller Fragen: Welche Lehren können wir aus der globalen Finanzkrise ziehen? Und was müsste sich am System ändern, damit die Finanzwelt künftig länger als 5 Jahre im Lot bleibt? Wie könnte die Zukunft eines stabilen Weltfinanzsystems aussehen? Inforadio ist zu Gast in der Humboldt-Universität unter den Linden. Als Gäste begrüße ich Susanne Levermann, beste Managerin eines deutschen Fonds im Jahre 2007, bis April 2008 Fonddirektorin bei der Deutschen Bank, und dann ist sie ganz einfach ausgestiegen. Professor Dr. Max Otte, Autor des Bestsellers Der Crash kommt, Fachhochschule Worms. Dr. Dirk Solte, Chefökonom des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft, Autor der Bücher Weltfinanzsystem am Limit aus dem Jahre 2007 und Weltfinanzsystem in der Balance, und das kommt jetzt bald raus, im Jahre 2009. Und Professor Dr. Rolf Kreibich, Direktor des IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Mitglied des World Future Councils und des Netzwerks Zukunft TV. Und mein Name ist Ute Holzey. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und dass Sie so ein Interesse an dieser Veranstaltung haben. Herr Otte, Sie haben mir eben gerade gesagt, als Sie mich gesehen haben, mit Ihnen hat ja alles angefangen. 2006 waren Sie in meiner Sendung Apropos für Inforadio dabei, und da haben wir über Ihr Buch gesprochen, das dann gerade rausgekommen ist. Sie haben die Krise vorausgesehen. Wir haben da auch lange drüber diskutiert. Was mich interessiert ist, haben Sie eigentlich damals schon mit gerechnet, dass die Krise mit so einer Wucht aufschlägt?
Ja, also ich habe ja in dem Buch habe ich ja von einem Finanztsunami gesprochen. Also diesen Tsunami habe ich tatsächlich im Buch beschrieben. Auch die Ursachen, die US-Subprime-Geschichten und den Dollar. Jetzt hat sich die Subprime-Krise als hauptsächliche Ursache herausgestellt. Was mich gewundert hat, ist, wo überall dann tatsächlich diese Subprime-Papiere wirklich lagerten. Also bei deutschen Landesbanken, bis hin zu Pensionskassen, das habe ich dann doch nicht gesehen im Buch. Das war also noch ein Überraschungsaspekt.
Ich kann mich an die Diskussion auch noch ganz gut erinnern. Da waren wir auch davon ausgegangen, dass die Krise eigentlich mehr regional ist, also in den USA mit den ganzen Folgen, Export und etc. etc. Aber dass sie dann doch so global aufschlägt, in Europa, in Asien, China betrifft. Ich glaube, das war so nicht vorherzusehen.
China war vorherzusehen, weil die sehr stark am US-Export hängen. Und es ist ja doch so, dass es uns trotz allem im Moment in Europa noch etwas besser geht als den Amerikanern oder auch den Engländern, die ja nicht ganz in Europa sind. Von daher ist es schon so, dass wir uns ein kleines Stückchen abgekoppelt haben. Ob wir das durchhalten, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es schon so, dass unsere Staatsfinanzen und unsere Wirtschaft insgesamt doch etwas solider dasteht, trotz einbrechender Exportzahlen, trotz Problemen in der Automobilbranche.
Herr Kreibich, ich habe eben gerade gesagt, wir wollen die Schuldigen nicht davonkommen lassen. Wer sind denn eigentlich die Schuldigen? Kann man die so benennen?
Die kann man sehr gut benennen. Da gibt es sehr viele. Und zwar angefangen von allen, die in politischen Finanzministerien sitzen, die natürlich wissen müssten, was gespielt wurde. Das ist natürlich klar, dass der IWF, also der Internationale Währungsfonds, eine große Schuld an der ganzen Geschichte hat. Die haben ja das ganze System immer stabilisiert. Die Weltbankleute das Gleiche. Wenn man es jetzt auf globaler Ebene sieht, wenn man auf deutscher Ebene geht, da muss man noch ein paar mehr benennen. Wir haben die Bankenaufsicht, also das Bundesamt für Finanzdienstleistungen mit seinem Präsidenten Sanyo. Der hat ja schon eine ganz unrühmliche Rolle hier in Berlin bei dem Bankenskandal gespielt. Die hätten das alle sehen müssen. Wir haben weiterhin den sogenannten Rat der Weisen. Das ist also der Sachverständigenrat für die Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, der nie etwas zu diesem Grundsatzproblem gesagt hat, stattdessen lächerliche Prognosen immer abgegeben hat. Also ich sage ganz klar, dieser Rat der Weisen gehört ganz schnell abgeschafft. Der ist eher störend für die Wirtschaftsentwicklung. Der verwirrt die Wirtschaft. Und dann sind eben dolle Sachen passiert. Da sind ja lauter Luftnummern produziert worden. Luftnummern, die wirklich nichts wert waren. Da war kein realen Wert dahinter. Und das ist dann verschleiert worden dadurch, dass man Kredite hergestellt hat. Und am Ende guckten natürlich die kleinen Leute und die mittleren nicht mehr durch. Wenn die Großen behaupten, sie hätten da nicht durchgeblickt, wie Herr Ackermann und Co., dann kann ich nur sagen, entweder sie sind unfähig oder sie haben die ganze Sache mitgezockt und dann gehören sie genauso von Kadi.
Herr Solte, wie schätzen Sie zum Beispiel die Schuld der Ratingagenturen an? Das ist doch eigentlich nur Ungeheuerlichkeit, dass Ratingagenturen sagen, diese Papiere sind sicherer als Bundesanleihen.
Also der entscheidende Punkt ist erstmal, wie man Schuld überhaupt definiert. Und dann die Frage, für was denn eigentlich schuldig? So, und eigentlich wollten wir doch heute reden, ich sag mal, über das Problem der Krise und wie man diese Probleme löst, wie man diese Krise löst. Und dafür muss man das Problem zunächst einmal verstehen, bevor man sich dann Gedanken darüber macht, was denn eigentlich das Schuld überhaupt bedeutet. Wenn ich das mal nur kurz sage, wo das zentrale Problem der Krise liegt, das wir haben. Das liegt darin, dass unser Geldsystem so organisiert ist, dass es auf der einen Seite ein gesetzliches Zahlungsmittel gibt, das ist Zentralbankengeld. Und es gibt so etwas, das nennen wir Schuldverschreibung. Das sind Geldansprüche. Die kann mittlerweile jeder auf diesem Planeten machen. Das kennen Sie, wenn Sie eine Milchtüte kaufen früher, da konnten Sie sogar anschreiben lassen. In dem Augenblick haben Sie Geld erzeugt oder etwas erzeugt, was wir Geld nennen. Das ist ein Geldanspruch. Und die Relation dieser Geldansprüche, die hat sich so entwickelt, dass auf 1 Euro Zentralbankengeld 53,5 Euro Geldansprüche ist. Also auf eine Suppe gibt's 53 Suppengutscheine. Das ist vollkommen klar, dass dieser Hebel, dass dies eine sehr starke Instabilität mit sich bringt. Und die große Frage ist, warum gibt es diesen großen Hebel? Sind da viele am Werk, die einfach das Geschäft nicht verstanden haben oder hat das vielleicht systemische Gründe? Warum haben wir nicht die richtigen Regeln, dass zum Beispiel wir die Steuern, die wir erheben wollen und wie wir es in unseren Gesetzen haben, dass die nicht gezahlt werden, sondern dass man sich als Spieler auf dem weltweiten Spiel der Steuerzahlung ganz geschickt entledigen kann, ganz legal?
Wir reden ja gleich noch über Instrumente, was man machen kann, dass sich das nicht wiederholt. Ich möchte gerne noch Frau Levermann hier in die Runde bringen. Frau Levermann, Sie waren ja in diesem System. Also Sie waren ja sehr erfolgreiche Fondsmanagerin. Sie sind dann ausgestiegen. Sie haben gekündigt, weil Sie gesagt haben, Sie wollen das nicht mehr so. Sie haben also Einblick in dieses System. Wie kann so eine weltweite Krise entstehen? Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich bin immer noch auf der Suche nach der Schuld. Wer ist der Schuldige? Einige sagen, sind die Manager, die anderen sagen, es ist das System. Was sagen Sie?
Für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich eben lange in dem System gewesen bin und auch dem System ja gedient habe und dem System auch viel zu verdanken habe. Andererseits, wenn man dann aussteigt, dann beginnt man natürlich die Dinge etwas anders zu sehen. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich weiß, dass dort auch eine Menge Leute versuchen, einen guten Job zu machen, versuchen bei der Aktienauswahl auch persönliche, moralische, ethische Kriterien zu berücksichtigen, was man jetzt natürlich in dieser Pressediskussion irgendwie nicht so wahrnimmt. Insofern fühle ich mich da persönlich vielleicht auch ein bisschen nach dieser Frage überfragt, ja, nach der Frage nach der Schuld. Was ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist und wo wir vielleicht ansetzen können in der weiteren Diskussion, ist immer die Frage zwischen kurzfristigem Denken und langfristigem Erfolg. Und ich glaube, dass das System, so wie es im Moment beschaffen ist oder in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, vielleicht zu sehr den kurzfristigen Erfolg in den Vordergrund stellt und dass das eben dazu tendiert, dann auch diese Blasenentwicklung zu fördern. Und das, denke ich, wäre ein Punkt, wo man ansetzen kann und wo man vielleicht auch dann natürlich eine Schuld finden könnte. Ich weiß nicht, ob die Herren mir zustimmen würden.
Hm. Herr Otte, Sie hatten sich noch gemeldet. Ich möchte doch noch mal ganz gerne auf die Ratingagenturen zu sprechen kommen. Sicher, wir wollen auch gleich darüber reden, was man besser machen kann. Aber die Ratingagenturen haben doch diese Papiere gut gegeben.
Ja, sie haben völlig versagt. Völlig versagt. Das ist eigentlich kapitalistische Planwirtschaft, was da betrieben wird. Ja, im Gegensatz zur sozialistischen Planwirtschaft, beides funktioniert irgendwo nicht. Also es war kapitalistische Planwirtschaft, schöne Zahlen, große Kolonnen, rauf, runter, die haben nichts ausgesagt, die waren völlig inhaltsleer. Jetzt bestimmen die Ratingagenturen aber die Zinsaufschläge, die Länder wie Österreich, Spanien und Griechenland bezahlen müssen. Und unsere europäischen Politiker lassen sich das von den im Grundsatz angelsächsischen Ratingagenturen gefallen. Das ist schon erstaunlich. Also es gibt schon viele in dem Sinne Schuldige. Wenn auch nur eine dieser Gruppen, die Wirtschaftsprüfer, keine größere Wirtschaftsprüfungskanzlei hat irgendwann einer größeren amerikanischen Bank das Testat versagt. Ja, also das ist schon ein Systemversagen größten Ausmaßes. Und
Herr Kreibich, dieses kurzfristige Denken, dieses Bonnie-Denken, dieses noch mehr Kapitalrendite von 25%, von 30%, von 35%, ich will die Schuldigen nicht so davonkommen lassen, Herr Kreibich. Das muss doch auch irgendwie an der Gier der Menschen liegen, die das machen.
Ja, also wir sollten es nicht nur auf die Gier schieben. Das ist sicher aber ein auch ganz wichtiger Faktor. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich möchte ganz kurz nochmal auf das eingehen, was Herr Solte gesagt hat. Ich stimme ihm ja vollkommen zu, dass das System so ist, wie er es beschrieben hat. Ich möchte das mal vergleichen. Es ist ein System, was völlig ohne Regeln, ohne Kontrolle gelaufen ist. Und in dem aber eben Milliarden und Abermilliarden Dollar oder Euro hin und her geschoben worden sind. Ich möchte das mal vergleichen mit Folgendem. Wenn wir zum Beispiel keine Atomaufsicht hätten, keinen TÜV, keine DIN-Norm, da wäre der Teufel im Bereich der Kernenergie los. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Hier gibt es diese ganzen Kontrollinstrumente nicht. Und die Ratingagenturen, ist gut, dass Sie das anschneiden, die sind ja insofern Partei, als sie nämlich überhaupt an keine Regeln gebunden sind, erstens. Zweitens, sogar die Finanzinstitute beraten. Wenn jemand jemanden berät, dafür viel Geld bekommt, dann macht er natürlich Gefälligkeitsrating. Das ist völlig klar. Wir haben, und Herr Otte hat das auch gerade gesagt, das gleiche Spiel in dem ganzen Bereich der Wirtschaftsprüfung. Wir hatten hier bei der Bankgesellschaft innerhalb von 5 Jahren 360 Millionen Euro sind für Wirtschaftsprüfung für die Bank, von der Bankgesellschaft ausgegeben. Alle Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben der Bankgesellschaft Ordnungsgemäßigkeit bescheinigt und die Bankgesellschaft hat kriminell gehandelt. Und zwar so kriminell: Untreue, schwere Untreue, Bilanzfälschung, Anlagebetrug, Steuerhinterziehung, Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Wenn Sie nur ein einziges kriminelles Delikt dieser Art betrieben hätten, wären Sie sofort hinter Schloss und Riegel gekommen. Und die laufen immer noch alle rum. Das heißt, wir können zwar sagen, das System hat eine ganze Menge Spielräume geschaffen und ist damit natürlich eine völlig verrückte Situation. Auf der anderen Seite aber muss man ganz klar sehen, und jetzt sage ich mal, was ich unter Schuld verstehe. Wenn ich weiß, dass ich mit meiner Handlung das Gemeinwesen und den Steuerzahler und die Bürger betrüge nach Strich und Faden, dann würde ich allerdings auch von Schuld sprechen.
Das Interessante ist ja, dass hier niemand tätig wird. Das ist ja wohl offenbar so,
dass die
Manager mit ihren Boni davongehen und kein Staatsanwalt sich dahinter klemmt. Weil das, ja, warum nicht?
Frau Holzer, ich darf ja nur eins sagen. Die wussten doch alle ganz genau, wenn sie in die Pleite gehen oder in die Insolvenz, dann wird der Staat die ganzen Defizite sozialisieren. Und das ist das Schlimme. Sie hatten nicht ein bisschen Risiko zu tragen. Das muss man einfach mal so sehen. Und haben natürlich das 500-fache verdient von dem, was ihr Facharbeiter in der Deutschen Bank verdient hat. Unglaublich. Und das haben wir alle sehenden Auges jahrelang mitgemacht.
Sozialismus für Reiche, nicht?
Grenzen setzen, Kontrollen einführen, das ist ja unbedingt notwendig. Und auf dem G20-Gipfel in London will man ja darüber diskutieren, Da will man dann also strengere Kontrollen für die Finanzmärkte einführen. Man will die maßlosen Gehälter der Manager irgendwie begrenzen. Man will die Hedgefonds unter eine lückenlose Aufsicht stellen. Man will den Ratingagenturen auf die Finger gucken und die Steueroasen, da ist unser Bundesfinanzminister ja nun schon kräftig dabei, die Steueroasen will man trockenlegen. Das sind ambitionierte Ziele. Ich möchte Sie jetzt einfach mal so in der Runde ganz kurz fragen, glauben Sie, dass es zu irgendeinem Erfolg führt am 2. April, Herr Otte?
Kleine symbolische Erfolge. Das Problem krankt daran, dass man in Washington schon den Zügel wieder aus der Hand gegeben hat und gesagt hat, wir machen wieder das Prinzip der nationalen Umsetzung. Und das heißt, Sie haben sofort wieder den Wettlauf um mehr Deregulierung an diesem Konferenztisch. Man kann da sprechen und so weiter. Es wurde auch eine neue Rolle für den IWF als scharfe Aufsichtsbehörde komplett abgelehnt. Und damit bin ich sehr skeptisch, ob die vielbeschworene Rückkehr der Politik, des Gemeinsinns letztlich in die Finanzbranche in irgendeiner Form tatsächlich stattfinden kann und wird. Leider.
Frau Liebermann, ein Erfolg?
Na, ich hoffe, dass es irgendwelche Regeln gibt, die eben global einheitlich wirksam sind. Also ich teile da Ihre Meinung, dass es kein Weg ist, wenn wieder jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ne?
Herr Kreibig, finden die Länder zusammen?
Also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass der einen Erfolg hat, weil derartig viel unterschiedliche Interessen daran zerren. Es wird einige Beschlüsse geben, die werden so ein bisschen Oberflächenverbesserung bringen, aber ich glaube nicht, dass das System in seinem Grundsatz völlig neu strukturiert wird.
Herr Solte.
Ich habe die Hoffnung, dass wir mit 35% Wahrscheinlichkeit den Weg in eine balancierte Welt finden, indem wir die Worte, die bislang auf internationaler Ebene gefunden werden, mit den richtigen Taten füllen können. Ich sehe allerdings mit Sorge und mit 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Mittelschicht auf diesem Planeten in diesem Zuge zerreißen wird und eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass wir den völligen Kollaps bekommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich doch sehr deutlich positionieren und zum Ausdruck bringen, wenn wir die Politik dahin treiben, dass sie in der jetzigen Phase sich darauf konzentrieren soll, Schuldige zu finden und die zu bestrafen, dann kommt die Brasilianisierung oder der Kollaps.
Sie haben mich jetzt ein bisschen erstaunt mit diesen Prozentsätzen. Zu wie viel Prozent wird der Gipfel nun Erfolg?
Dieser Prozess der G20, der hat eine Chance von 35%, dass er zu einer balancierten Welt führt. Ob dieser Schritt am 2. April schon definitiv in Fülle erreicht werden kann, davon bin ich nicht überzeugt. Aber es könnte sein, dass dieser Gipfel am 2. die Weichen in die richtigen Richtungen stellt. Dafür müsste allerdings noch einiges inhaltlich dazukommen.
Gut, dann bleiben wir gleich bei Ihnen. Wenn wir von den Instrumenten sprechen wollen, da habe ich eben ja schon einige genannt. Was müsste Ihrer Meinung nach in Gang gesetzt werden, damit wir in eine Balance kommen?
Für die kurzfristige Stabilisierung muss man da das zentrale Problem sehen. Das zentrale Problem ist, dass das wenige Geld, ich habe von diesem Verhältnis 1 zu 53,5 gesprochen, das wenige Geld läuft nicht um. Ich schildere die Situation, die wir haben in der Krise, immer ganz gerne mit dem Bild, die Reise nach Jerusalem. Momentan laufen eben 53 Kinder um einen Stuhl. Und wenn die Musik spielt, dann bekommt eben nur einer den Stuhl. Das heißt, man muss jetzt dafür sorgen, dass die Musik wieder spielt und dafür müssen die hochliquiden Mittel wieder umlaufen. Das richtige Instrument dafür wäre eine Maximalreserveverpflichtung, eine Maximalreservehaltung. Das heißt, das Horten von liquiden Mitteln bei den Finanzinstitutionen und den Finanzmarktakteuren müsste verboten werden. Das zweite Element wäre ein Element, bei dem man die unsinnigen Hebelgeschäfte eingrenzt. Das heißt, man würde eine Produktsteuer, keine Transaktionssteuer, eine Produktsteuer auf dieses Mehrgeld, auf dieses Hebelgeld erfassen, also abgreifen. Das heißt, insbesondere die größten Profiteure, die die geringsten Zinsen auf Kredite zahlen, die sollten eine Mehrgeldsteuer von zum Beispiel 2% zahlen und demgegenüber ein Mittelständler oder ein Hausbauer, der sowieso hohe Zinsen auf seine Kredite zahlt, der sollte nur 0,001% Mehrgeldsteuer zahlen. Dann hätte man aber bei einem durchschnittlichen Prozentsatz von 1%, hätte man einen Betrag von 1 bis 2.000 Milliarden Dollar weltweit zur Verfügung, den man nutzen könnte, um eben die notwendigen Maßnahmen zur Stützung auch der Weltökonomie in Gang zu setzen. Und das ohne zusätzliche Verschuldung der öffentlichen Hände. Das wäre das kurzfristig für das Geldsystem. Und das, was man erreichen müsste, ist, dass die Musik wieder läuft. Und das könnte man tun. Und das würde auch durchaus entsprechend der Forderung der Chinesen und der Russen sein, die nämlich vorgeschlagen haben, dass man sich Gedanken darüber machen muss, über etwas Alternatives als den Dollar als Leitwährung der Welt.
Das ist eine ganz interessante Sache. Was halten Sie denn davon, Herr Otte?
Im Prinzip sind wir uns ja einig. Man muss die Hebel im System zurückfahren. Das geht ganz einfach. Sie können auch eine Transaktionssteuer machen auf Finanzgeschäfte. Damit nehmen Sie viele Luft für Spekulation raus, also die bekannte Tobin-Steuer. Damit werden immer noch Fabriken international gebaut, wenn sie 0,5% teurer sind. Aber die spekulativen Geschäfte gehen massiv runter. Spricht kein Mensch davon, ist ein völlig marktkonformer Eingriff ins System.
Verstehe ich eigentlich gar nicht. Warum redet da niemand drüber?
Ja, weil das schon gegen die Interessen der großen Player. Das System ist ja so gestrickt, dass die großen Institutionen, die großen Banken, die Großkonzerne Nutznießer sind und der Mittelstand letztlich kaputt gemacht wird beziehungsweise gegängelt wird. Und diese großen Player haben eben auch Zugang zur Politik. Und das heißt, ein solch vernünftiger und völlig marktkonformer Vorschlag, der aber das Interessengewicht zwischen Realwirtschaft und Finanzbranche austarieren würde, ist gar nicht auf der Agenda. Der wird einfach totgeschwiegen und damit ist er weg. Also es gibt viele ganz einfache Mittel, die Hebel aus dem System rauszunehmen. Und wenn wir bei der Reise nach Jerusalem bleiben, da steht Europa und Deutschland insofern besser da, als dass eine extreme Ungleichverteilung von Vermögen auch immer natürlich zu Spekulationen geführt hat. Das heißt, solange man noch halbwegs funktionierende Sozialsysteme hat, die natürlich auch schon sehr stark angeknabbert sind, haben wir noch Transfereinkommen. Das heißt, es kommt noch etwas Einkommen an bei Leuten, die arbeitslos sind oder die nicht arbeiten können und damit wird der Konsum zumindest in gewisser Weise noch aufrechterhalten. Das ist ja in den USA viel schlimmer. Wer da rausfällt, also USA hat diese automatischen Stabilisatoren nicht. Das heißt, es bleibt bei diesem einen Stuhl. Wir in Deutschland haben zumindest mal 2 oder 3 Stühle, um die wir herumlaufen können.
Ja, Herr Kreibig, was halten Sie denn von einer Steuer, eine einfache Regelung, die funktionieren würde?
Die haben wir schon vor 15 Jahren diskutiert, die Tobin-Steuer. Ich bin ganz seiner Meinung, die Transaktionssteuer ist eines der wichtigsten Hebel überhaupt, um an diese Spekulationen heranzukommen. Die würden nämlich ganz gravierend abnehmen, weil häufig die Spekulationsgewinne relativ kleine Prozentsätze umfassen. Aber in der Masse von 100 Milliarden spielt das dann natürlich wieder in die 100 Millionen hinein, an Gewinnen und an Verlusten. Das ist die eine Sache. Dann müsste auf jeden Fall die Eigenkapitalquote der Finanzinstitute auf jeden Fall wesentlich erhöht werden, dass sie selbst also Risiken eingehen müssen, wenn sie solche Spekulationen vornehmen. Aber das reicht natürlich alles nicht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Insofern wundert mich, was Herr Solte gesagt hat. Der entscheidende Punkt ist doch der, wenn wir keine internationale Kontroll- und Steuerungsinstitution bekommen, die unabhängig ist, unabhängig zum Beispiel von der Steuerung durch die Amerikaner, unabhängig ist von der Steuerung durch mächtige Lobbyisten, dann wird dies nicht funktionieren können. Das Gleiche muss auf europäischer Ebene installiert werden.
Sie sagen damit IWF und Weltbank, das ist
wissen Sie, was die Frau Merkel macht und Herr Steinbrück und andere überall auf der Welt, die holen sich jetzt die Pleitegeier und die ganze Chance eingerührt hat, als Berater, um aus dem System rauszukommen. Das ist doch eine absurde Geschichte. Das heißt also, hier muss man wirklich neu anfangen. Mit neuen Institutionen, die unabhängig sind, die tatsächlich nach Regeln arbeiten, die vorgegeben werden, die eingehalten werden müssen, genauso wie das der TÜV für irgendwelche Explosivstoffe hat, für andere Sachen. Das ist überall, in allen Branchen der Fall, nur nicht im Finanzsystem. Und dann muss man neue Leute reinholen, die tatsächlich mit der alten Garde nichts zu tun gehabt haben. Denn die wollen natürlich weiterhin vertuschen, was sie angestellt haben. Und das kann nicht gut gehen. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Ja, Herr Solte, wer sollte denn so eine Aufsicht dann übernehmen?
Ja, ich meine, ich bin ja für realistische Schritte, die man eben auch im vernünftigen Zeitraum erreichen kann. Und so schön das auch alles wäre, das alles alle rauszuschmeißen und alles von vorne und ganz neu zu machen, so muss man doch eben Realist sein und mit der Welt fertig werden, so wie sie ist.
Aber bräuchten wir nicht eine Aufsicht,
Herr Solte? Was wir brauchen würden, ist, wir müssten erkennen, dass wir mit dem europäischen Modell eigentlich ein vernünftiges Modell haben, bei dem wir sagen, wir folgen dem Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, auf oberster Ebene vereinbaren wir gemeinsame Regeln Und wir sorgen dann einen Durchsetzungsmechanismus, aber für die Umsetzung ist jede Nation, die eben in diesem Verbund ist, selber zuständig. Wir haben ein Instrument heutzutage, was so etwas machen kann und gemacht hat auf der Welt für den weltweiten Markt, das ist die WTO. Nur, dass die Standards, die dort gelten, lediglich Qualitätsstandards sind und nicht die Herstellung von Waren und Dienstleistungen betrifft, das sind die sogenannten Verfahrensstandards. Wenn Verfahrensstandards gelten würden, hätte die WTO wirkungsvolle Sanktionsmechanismen. Nun, ein Geldstandard, das Geldsystem, solche Mehrgeldsteuer, und ich bin eben wirklich durchaus auch für die Transaktionssteuer, glaube aber, wir müssen dringend die Geldblase beherrschen und dafür brauchen wir diese Produktsteuer. Das ist letztendlich ein Standard, der zu verabreden ist, genauso wie als Standard zu verabreden ist eine soziale Absicherung, genauso wie als Standard zu verabreden ist die Einhaltung von Klimaschutzzielen, das heißt die Limitierung des Ausstoßes schädlicher Klimagase.
Ja, aber und die wenn Frage Sie sagen, ist, Sie sind Realist, kann ich mir kaum vorstellen, dass die G20-Staaten am 2. April sich auch nur annähernd auf so etwas einigen.
Ja, aber dafür müssten Sie jetzt eben verfolgen, was auf der G20 bisher diskutiert wird und was insbesondere und von Europa vorangetragen wird. Das ist von der Bundeskanzlerin Merkel das Konzept der Charta für nachhaltiges Wirtschaften. Und das ist das Konzept von Gordon Brown, der schon bei Obama war und den Global New Deal gefordert hat. So, und wenn Sie das jetzt, was ich gesagt habe, mit dem zusammennehmen, zu sagen, die Ökostandards, die Umweltstandards und die Sozialstandards und dazu gehören dann auch die Umsetzungsstandards für ein globales Welt- und Finanzsystem und Steuersystem. Die müssen als Verfahrensstandards in der WTO für verbindlich erklärt werden. Und damit das alle akzeptieren, müssen wir kofinanzieren. Wir müssen die Entwicklung von den ganzen Grundlagen für die Standards, das heißt zum Beispiel die Schulen für die Bildung für alle, das heißt Gesundheitssysteme, Krankenhäuser für alle, die müssen wir kofinanzieren über die Mittel, und zwar Mittel nicht aus den nationalen Budgets, nicht schon wieder von dem Mittelstand, sondern von denen, die bisher als Profiteure, Freerider der fehlenden Regeln im globalen System waren. Eine Mehrgeldsteuer, die Harmonisierung von Steuerbemessungsgrundlagen und eben das Einhegen von Steueroasen. Dann hätten wir 2.000 bis 4.000 Milliarden Dollar.
Zukunft eines stabilen Weltfinanzsystems. Wie soll das aussehen? Also die Globalisierungskritiker haben ja schon viel demonstriert und Attac spricht von wachsweichen Reformen. Greenpeace schreibt, wäre die Welt eine Bank, hättet ihr sie längst gerettet. Die Regierungschefs haben auch wohl erkannt, dass in der Krise eine Chance steckt. Eine Chance auch der Veränderung. Sarkozy hat gesagt, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, das ist unsere letzte Chance, uns hier neu aufzustellen. Die Frage ist bloß, wie sollen wir uns aufstellen? Brauchen wir zum Beispiel eine neue Weltleitwährung, über die jetzt ja gerade diskutiert wird, Herr Otte?
Ja, wenn Sie in die Wirtschaftsgeschichte gucken, Leitwährungen, die werden selten ausgeheckt. Die entstehen durch reale Wirtschaftsmacht. Also wenn man sich diese Transformationsphasen zwischen Zentren der Weltwirtschaft ansieht, also von Holland nach England, dann später, als es von England auf Deutschland, USA ging, da war noch nicht ganz klar, wer das nächste Zentrum wurde. Da gibt's immer so schwierige Übergangsphasen. Also was in Bretton Woods 44 passierte, war schon relativ gut austariert. Es hat ja dann bezeichnenderweise Amerika das einseitig verlassen, dieses System, Anfang der 70er. Natürlich wäre es gut, wenn wir zu relativ stabilen Wechselkursen zurückkehren würden. Das würde allerdings auch von den nationalen Konjunkturpolitiken sehr starkes Einbinden in diesen Weltzusammenhang erfordern. Das wäre für mich die Krönung. Also es wäre für mich schon mal gut, wenn wir Spekulationen eben unterbinden durch diverse Steuern oder reduzieren, unterbinden nicht. Sie hat in kleinem Rahmen auch eine legitime Funktion. Wenn wir die Eigenkapitalanforderungen erhöhen, wenn wir stärkere Haftung für Vorstände machen. Also sind alles relativ kleine Regeln, die Veränderungen, die man nur machen müsste, um Sinn in das System reinzubekommen. Aber viele dieser kleinen Änderungen sehe ich noch nicht, dass sie irgendwo kommen. Und von daher, man könnte da schon eine ganze Menge machen.
Herr Kreibig?
Ja, also wir müssen eins sehen. Nationale Aufsichts- und Regelungsbehörden werden nicht funktionieren. Und zwar deshalb, weil viel zu starke Eigeninteressen sind, die dann in einer globalen Welt nicht zusammenpassen. Und deshalb wird es wahrscheinlich viel schwieriger sein. Das ist zwar auch gut, wenn auf nationaler Ebene bestimmte Regelungen angesetzt, aber das reicht nicht. Deshalb brauchen wir europäische Institutionen, Und wir brauchen eine internationale Institution, die tatsächlich diese Kontrollfunktion im globalen Maßstab ausübt.
Wer könnte das denn sein?
Ja, der IWF kann das nur sein, wenn er klare, völlig neue, saubere Regeln vorgesetzt bekommt. Und sich dann muss sich sozusagen diese Behörde oder diese Aufsichtsinstanz an diese Regeln auch halten. Dann ist natürlich der IWF möglich. Ich will das ja nicht ausschließen. Wahrscheinlich hat man es jetzt nicht besser. Man kann es nicht besser machen im Augenblick. Aber es ist eine Gefahr drin, dass immer diejenigen, die die alte Geschichte eingerührt haben, an neuen Entwicklungen versuchen herumzubasteln und zu unterlaufen. Das darf man nicht unterschätzen. Der nächste Punkt ist der, die Regeln müssen zum Beispiel enthalten, das halte ich für eine außerordentlich wichtige Sache, hohe Transparenz. Das heißt, die Behörde selbst oder die Stelle, ob das jetzt der IWF ist oder eine europäische Regelungsbehörde, muss transparent nach außen hin der Bevölkerung, allen Menschen zeigen, was sind die Regeln, wie werden sie kontrolliert, was sind das für Finanzprodukte, wie werden sie kontrolliert, was ist noch zulässig an Risiken, was ist nicht mehr zulässig an Risiken. Das sind die entscheidenden Punkte, die wir brauchen, wenn wirklich dieses Finanzsystem in Zukunft funktionieren soll. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel.
Ich finde das so toll, was Sie da sagen. Aber wenn ich sehe, dass Amerika 2 Billionen auf den Markt wirft, wird da nicht den Leuten, die die Krise verschuldet haben, jetzt 2 Billionen hinterhergeschmissen? Herr Solte.
Ja, Sie müssen vor allen Dingen erstmal überlegen, was die jemandem hinterherschmeißen. Das ist ja kein Geld, sondern das, was die hinterherschmeißen, sind Schuldverschreibungen des Staates. Das heißt, da wird nur die Geldblase noch größer aufgeblasen. Und das passiert. Und wenn das eben so weiter passiert und man nicht die Musik erstmal zum Spielen bringt, dann wird es irgendwann einen Währungsschnitt geben oder eine heftige Inflation. Ja. Und das wird dann eben das sein, was passiert. Also das löst überhaupt nicht das Problem, was jetzt kurzfristig gemacht werden könnte, indem man aufgreift, was China will und was die Russen wollen, wäre zum Beispiel beim IWF so einen Liquiditätssicherungsfonds einzurichten, der würde von allen Finanzinstitutionen und Finanzmarktakteuren die sogenannte Überschussliquidität sammeln und die herausgegebenen Schuldverschreibungen dieses Fonds, dessen Randbedingungen zum Beispiel diskutiert und verabredet werden, sinnvollerweise vom Financial Stability Forum, das angegliedert ist der Bank für internationale Zahlungsausgleich, da sind eben die Zentralbanken drin, die würden die Rahmenbedingungen für diesen Fonds eben aushandeln, damit die Musik entweder spielt. Und damit könnte man sogar den Chinesen und den Russen entsprechend entgegenkommen, um das zu tun. Und darum geht es mir. Es gibt konkrete Ansätze, die tatsächlichen Probleme zu lösen. Und die muss man nur in Angriff nehmen und die muss man aber auch fordern. Da muss man der Politik abfordern, dass sie sich darauf konzentriert.
Frau Lievermann, Sie halten sich da so zurück. Ich habe immer mal geschaut, ob Sie sich melden oder nicht. Vielleicht haben Sie auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge.
Naja, ich halte mich bewusst zurück, weil ich eben nicht aus der wissenschaftlichen Seite komme, sondern ich komme eben aus der Praxis. Und ich habe, wie gesagt, also von innen in dem System, da steckt man dann schon eher so ein bisschen, sage ich mal, auch in einem Rausch drin. Man steckt in den Spielregeln drin und es geht darum, das nächste Tor zu schießen und nicht so sehr darum, was denken die Zuschauer oder so. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber insofern... Und na, Vorsicht, Sie alle freuen sich ja auch, wenn Ihre Mannschaft gewinnt. Ist ja nicht so, wie Sie gesagt haben, ist ja, wenn dann einer gewinnt, ist ja nicht so, dass dann irgendwie alle traurig sind. Ne? Deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, meine Position zu finden. Ich glaube, es sind schon sehr wichtige Sachen gesagt worden. Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, wenn wir uns entscheiden, ein System zu befürworten, was Wettbewerb beinhaltet, dann muss dieser Wettbewerb fair sein, sprich mit gleichen Regeln für alle. Das ist nicht der Fall gewesen, weil wir zum Beispiel in Deutschland strengere Regeln für die Aufsicht haben als woanders. Das zweite ist Transparenz. Wir haben als Fondsmanager in Deutschland immer sehr darunter gelitten, dass eben Hedgefonds auf den Bahamas sich viel bedeckter halten konnten mit ihren Investments, auch viel größere Risiken eingehen konnten und so weiter. Ich finde es sehr charmant, wie Professor Kreibich sagt, einen richtigen Neuanfang zu machen. Das ist natürlich immer charmant und vielversprechend. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Was ich ganz wichtig finde, und das hat Herr Solte, glaube ich, auch schon gesagt, und deswegen habe ich auch nicht so viel zu ergänzen. Es ist erstmal wichtig, dass das Spiel wieder weitergeht, bevor es so eine Katastrophe gibt, dass es auch soziale Unruhen gibt. Wichtig ist erstmal, Schuldige, klar, müssen gesucht, bestraft etc. werden, aber wichtig ist einfach, es muss erstmal weitergehen, damit es nicht noch schlimmer wird.
Herr Kreibich?
Ja, man wundert sich ja, dass es bisher noch so wenig soziale Unruhen gegeben hat. Es gibt ja einige in China, in Irland und. Also so ist es ja nicht.
Darf ich zum Schluss eine kleine Frage stellen in die Zukunft. Sind Sie hier auf der Bühne optimistisch, dass wir das in den Griff bekommen? Haben wir überhaupt noch einen Grund, optimistisch zu sein, Herr Otte?
Ja, ich bin ja auch in gewisser Weise Aussteiger, bevor ich Professor und Buchautor und mittelständischer Unternehmer wurde. Das ist jetzt so die drei Rollen, die ich habe. Ich habe auch Gutachten gemacht für Bundesministerien, Organisationsgutachten. Ich will nicht sagen, welche, bis vor 10 Jahren. Das habe ich 5 Jahre gemacht. Ich habe auch für die Weltbank gearbeitet. Es war grauenhaft, glauben Sie mir. Es war fürchterlich. Es ist genauso, wie Kollege Kreivich das sagt.
Sind Sie optimistisch? Sind Sie nicht optimistisch?
Ja, und aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich auf meine kleine Sphäre beschränkt als Publizist und als mittelständischer Unternehmer und als Professor und bin leider sehr pessimistisch für die Politik.
Frau Lievermann?
Naja, aus meiner Vergangenheit als Fondsmanager, da ist man notorisch optimistisch. Und ich bin aus 2 Gründen optimistisch. Ich habe in meiner Erfahrung an der Börse 1 gelernt, immer dann, wenn man es sich am schlimmsten anfühlt, dann kann man eigentlich beruhigt sein. Und das Zweite ist, ich glaube einfach an das Gute in uns allen. Und das meine ich so, wie ich sage. Nein, das war keine Ironie.
Herr Kreibich.
Ich kann es nicht einschätzen, ob schon allen klar ist, was diese Finanzkrise bedeutet. Wenn das ganze System umkippt, dann ist der Teufel los. Darüber gibt es keinen Zweifel. Und das muss langsam kapiert werden.
Das hoffen wir, Herr Solte. Vielleicht noch ein letztes Wort.
Meine Zuversicht für die Welt mit Zukunft, die Welt in Balance, speist sich daraus, dass wir die Mittel der Zukunft kennen,
richtig,
wie wir die Balance hinkriegen könnten. Das heißt, wir kennen eine Lösung. Und das Zweite, den zweiten Hoffnungsschimmer, den ziehe ich aus der Chaostheorie. Wir sind nämlich in einer nahchaotischen Situation. Und in dieser nahchaotischen Situation ist das Schöne, da kann eine einzige Stimme zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort in das richtige Ohr gesprochen das ganze Ding in eine völlig andere Richtung bringen. Derzeit ist mein Optimismus so, dass ich 35% Wahrscheinlichkeit sehe für die Balance und 65% für den Kollaps und eben ein Auseinanderreißen der Gesellschaft. Und die Ähnlichkeit zu dem Prozess nach 1929, die ist für mich so nah, dass ich mit jeder Faser meines Körpers dafür kämpfe, dass diese 35% mehr werden. Und ich kann Sie nur einladen, mitzuhelfen, dafür zu sorgen, weil die Alternative ist einfach grauenvoll.
Ja, das war unsere Sendung Apropos Zukunft eines stabilen Weltfinanzsystems. Meine Gäste waren Susanne Lievermann, beste Managerin eines deutschen Fonds im Jahre 2007 bis April 2008 Fondsdirektorin bei der Deutschen Bank und dann Aussteigerin, Professor Dr. Max Otte, Autor des Bestsellers Der Crash kommt von der Fachhochschule Worms, Dr. Dirk Solte, Chefökonom des Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft und zudem Buchautor, und Professor Dr. Rolf Kreibich, Direktor des IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Mein Name ist Ute Holzey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.